Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringen. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Was ist eigentlich eine Marke wert, wenn sie nicht echt ist? Willkommen bei Brand Talk. Ich bin Harald Sturm und ich liebe es, Klarheit zu schaffen und den Pudelskern von Identität freizulegen in Unternehmungen wie bei Menschen. Mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, bringt das alles mit, Wolf Lotter. Wolf Lotter ist nicht nur ein brillanter Autor, sondern einer der klarsichtigsten Denker meiner Meinung nach unserer Zeit, wenn es um Wandel, Identität und den Wert des Echten geht. Als Mitbegründer von Brand 1, dem Wirtschaftsmagazin, und in seinen Büchern bringt er unsere Wirtschaftsentscheider, unsere Managementmacher zum Nachdenken, sensibilisiert sie für die Zukunft. Und für mich ist er ein ganz wertvoller Mensch in unserer Zeit, der uns immer wieder sozusagen einen Schubs in die Zukunft gibt. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Ich kann noch sagen, hurra, Wolf Lotter ist da. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Harald Sturm, danke.
Lieber Wolf, in deinen Büchern Echt und Die Gestörten, was waren so deine Motivation, diese beiden Bücher schreiben zu müssen?
Ich fange vielleicht jetzt einmal mit dem Buch an, das kurz vor Echt kam, nämlich Die Gestörten. Das war auf der Grundlage eines Essays, den ich im Jahr 2007 für Brand 1 geschrieben habe als Einleitung. Mhm. Und da ging es um die Frage, in welcher Welt wir eigentlich leben, womit wir unser Geld verdienen. Mhm. Und das ist eine Frage, wenn man das so in den Raum stellt, dann sagen die meisten Leute, na klar, mit Produktion und mit Handwerk und mit allem Möglichen. Auf die Idee, dass es mit Wissen, dass es Wissen sein könnte, kommt niemand, weil das lernst du nicht so, das hörst du nicht so. Die Nachrichten sprechen von den Industrienationen. Ich lebe in Deutschland seit 30 Jahren, aber es ist in Österreich nicht anders. Es gibt eine Fixiertheit auf das Gestern, auf die Produktionsmöglichkeiten von gestern, auf die Produktionsmethoden von gestern. Es gibt eine Fixiertheit auf Führung in Form von Management. Das ist ja eine klassische, in der Industriegesellschaft entstandene, eigentlich eine Betriebsform, weniger eine Kunst als eine Betriebsform, das Werkel am Laufen zu halten. Es gibt immer die Diskussion, dass man Produktion erhalten und fördern und subventionieren muss. Aber jetzt, selbst in dieser dramatischen Situation, in der wir in Europa sind, mit so vielen Gegnern und Feinden, das muss man ganz offen sagen, lernt offensichtlich niemand dazu, den Sprung zu machen und zu überlegen, was eigentlich der Witz ist. Selbst Produktion ist nur mehr als Wissensökonomie zu denken und müsste sehr viel moderner, sehr viel klüger, sehr viel, nicht nur digitaler, ja, weil das ist nicht schlau an sich, ja, sehr viel mehr auf Originalität und auf Innovationsfähigkeit und auf Neugierde ausgerichtet sein, als das, was wir haben. Das ist alles nicht der Fall und deshalb habe ich das Buch geschrieben, Die Gestörten. Und die Gestörten sind ja die, die gestört werden sozusagen von diesen alten Mächten, die in den Parteien stecken, in den Verbänden stecken, aber auch in der Managementkultur im Alltag und die nicht damit zurechtkommen, dass Wissen Macht ist, ja, und dass man den alten Satz erst besinnst, dann beginnst, ernst nehmen muss, der in so mancher Handwerkerstube hängt. Das ist schon so richtig. Das heißt, denken, dann machen.
Wieso denkst du, dass man sich da, wenn das aus dem Jahr 2007 ist, warum, dass man so schwer in die Gänge kommt?
Weil wir in einer Wohlstandswelt leben, die faul geworden ist. Und faul wird man nicht, weil man wenig arbeitet oder weil man zu unhektisch ist oder weil man zu wenig Routinen macht. Die Leute sind alles extrem fleißig, aber sie rennen halt wie der Hamster im Rad. Faul ist man, wenn man nicht in der Lage ist, sich geistig neu auszurichten. Und das ist in unseren Gesellschaften sehr, sehr verbreitet. Es wird ja auch nur belohnt, dass du mitmachst. Es wird ja nur belohnt, dass man sozusagen dem Großen, der Crowd sozusagen immer wieder folgt und genau das sagt. Was soll ich sagen? Jetzt ist gerade KI wahnsinnig modern. Keine Ahnung. Die meisten, die davon reden, sogar die, die Geschäfte machen, damit haben überhaupt keine Ahnung, was sie da tun. Aber sie tun es einmal. All das ist so ein bisschen Qualtinger Merz, nicht? So wie der Wüde auf seiner Maschine. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin will, dafür bin ich schneller dort. Und das ist eine wie Hannah Arendt schon in den 50er Jahren festgestellt hat, Geschäftigkeit, die einen davon abhält, dass man denkt. Und das ist einer der großen Probleme unserer Zeit. Und deshalb kommen wir auch nicht aus dem Schlauch raus. Also wir können uns wahnsinnig aufregen über Donald Trump und alles zu Recht. Wahnsinnig aufregen über Putin, alles zu Recht. Aber die eigentliche Frage ist, welche qualitativen Antworten habe ich drauf? Was können wir besser als die? Und was haben wir noch außer Empörung? Ja, was haben wir noch außer der Polemik zu sagen, wir sind gescheiter? Und wenn ich dann frage, wo sind wir gescheiter? Dann kriegst du eigentlich keine vernünftige Antwort. Und das zeigt, dass wir im Grunde genommen, und ich sag, bin jetzt pauschal, sag Europa, aber ganz besonders auch in den deutschsprachigen Ländern, sehr träge geworden sind und intellektuell faul.
Finde ich gut. Nehme ich persönlich auch so wahr. Wenn man halt grundsätzlich, um das ein bisschen zu reflektieren, ja, wir leben ja in einer Welt in Europa voller Regeln, in der Wirtschaft voller Compliance. Wenn ich das so ganz, diese zwei Komponenten hernehme, und dann denkt man, wie schafft man es mit Regeln und mit Compliance in die Zukunft? Das sind Dinge, die schließen sich ja aus.
Naja, die Frage ist, also Regeln brauchst schon und du brauchst auch Compliance bis zu einem bestimmten Maß. Die Frage ist nur, ob man so viel Compliance braucht, dass nur mehr Compliance da ist. Das nennt man nämlich Bürokratie.
Und von dem haben wir ja genügend.
Von dem haben wir genügend. Es ist ja wunderbar, wenn man sozusagen das, was man immer schon getan hat, so bewirtschaftet, dass man es bis ins letzte Glied horizontal sozusagen erweitert. Aber es führt nicht mehr nach vorne. Also das legt sich wie so ein Schlamm sozusagen über alles drüber und alles muss, für alles brauchst 20 Formulare. Also die Kritik stimmt ja. Also es ist ja nicht so, dass Bürokratie eine reine Chimäre der Neoliberalen wäre oder wie immer, ja. Sondern dass tatsächlich wahnsinnig viel gearbeitet wird, damit gearbeitet werden kann. Es ist beschäftigungstherapeutisch. Und weil das natürlich weder die Parteien noch die Verbände noch die Leute zugeben, die diese Beschäftigungstherapie betreiben, und die sind meistens sehr mächtig, weil sie in politischen Positionen sitzen, wo sie besonders laut sein können, und das sind sie ja schon seit vielen Jahrzehnten, ändert sich da natürlich nichts. Und die Kundschaft ist ja treu. Da geht es ja auch nur darum, dass sie irgendwie eine sichere Arbeit hat. Ja, welche ist ja eigentlich wurscht. Dann kann man sich dann auch noch beklagen, dass das monoton ist und zu nichts führt und dann wird man frustriert und kriegt eine Midlife-Crisis. Aber Hauptsache, man kommt in die Renten. Und so eine Grundhaltung, dieses Rüberretten sozusagen mit belangloser, sinnfreier Arbeit, das ist relativ charakteristisch für Systeme, die sich nicht mehr fragen, wer sie eigentlich sind. Und damit spätestens hier wären wir sozusagen bei der Frage des Echtseins. Mein Motiv, weil du das vorher gefragt hast, warum ich echt schreibe, war, mir ist auf, insbesondere auf LinkedIn aufgefallen, dass einer den anderen nur bestiehlt. Also es wird unglaublich geflattert, die ganze Zeit, wie man auf Österreichisch sagt. Mhm. Aber alle tun so, als ob sie es gerade erfunden hätten. Das ist ziemlich lächerlich. Und dann habe ich mir die nächste Frage gestellt, warum tun die das? Jetzt kann man natürlich sagen, weil wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie leben, in der es wichtig ist, dass man Selfie macht. Was auf dem Selfie drauf ist, ist schon wieder wurscht. Nein, ich glaube, das ist nicht der eigentliche Grund, sondern weil die Arbeitswelt, das ist ja ein Karrierenetzwerk, das genauso nachfragt. Das heißt, wenn ich mich in eine Szene begebe, wo gefragt ist, zeig dich von deiner besten Seite, und diese beste Seite ist eigentlich kopieren, nachmachen, mitlaufen, nichts Eigenes sagen, nichts Originelles sagen, keine Widersprüche, keine Paradoxien, wie im normalen Leben, was ganz normal ist, zu zeigen, sondern so mainstream-förmig immer so hip mitmachen bei etwas und wenn es ein Problem gibt, auch immer mainstream-förmig unterschreiben. Also diese ganzen, ich sage jetzt mal Lemuren, ja, die im Grunde genommen nichts Eigenständiges schaffen, die füllen sozusagen das Karriere- und Berufsbedürfnis offensichtlich großer Teile der Wirtschaft, die von Management geführt wird. Und da muss man sich Fragen stellen, warum das so ist. Ja? Es gibt ja nichts ohne Ursache und die Ursache und die Wirkung liegen hier ganz nah beieinander. Man verlangt mainstreamige Leute, die aber so tun, als ob sie hip, innovativ oder sonst was sind, aber in Wirklichkeit sind es nur Optikbildung.
Ja, oder ich bezeichne dich jetzt gerne, wir sind alle so gleich. Also das ist so, jeder ist zwar anders, jeder ist im Grunde genommen echt und ein Original, aber wir verhalten uns, wir ziehen uns an, wir dann so, sag ich jetzt mal, Banken, also es gibt ja auch diese ganzen Kulturen, ja, und jeder tut das gleich. Du hast jetzt ja zuerst gerade was gesagt, wo ich mir denke, okay, jeder soll das sagen, was er sich wirklich denkt. Dann stelle mir ich die Frage, ist nicht so ein System wie Bildung, Ausbildung, Schule, wo man ja so in diese Durchschnittlichkeit hin erzogen werden. Da fängt ja eigentlich schon die Wurzel ein bisschen an, oder? Wie sagst du das?
Naja, ich kann ja sozusagen zu der Diskussion, auch wenn ich manchmal harsche Worte benutze, wie Abziehbüttel und so, eigentlich nicht viel Neues beitragen, weil alles, was ich sage, ist schon gesagt. Beispielsweise die Frage der Uniformität und des gleichzeitigen Bewusstseins, anders zu sein als die anderen, von Georg Simmel, einem großen Soziologen Anfang des 20. Jahrhunderts, der die Mode untersucht hat, was ja genauso ein Phänomen ist. Die Leute ziehen sie dann so an, dass sie einer bestimmten Gruppe zugehörig sind, um sie von anderen zu unterscheiden und machen sich damit wieder gleich, weil sie sich in Wirklichkeit eine Uniform anziehen. Und beim Denken ist das ähnlich. Das kommt woher? Das industrielle System ist im Grunde genommen eines, das baut auf gleichförmigen Standards und Regeln. Abweichungen sind eine ganz deutliche Angelegenheit für die Qualität, weil die Qualität wird definiert im industriellen System durch Gleichförmigkeit. Das heißt, das muss wirklich immer das Gleiche vom Fließband runterhauen, sonst funktioniert es nicht. Das ist übrigens, was die Produkte angeht und die Produktsicherheit, eine sehr, sehr gute Idee und hat dem Fortschritt sehr gedient. Das Problem fängt nur dort an, wo man diese Modelle, die auf dem Fließband und in der Produktion funktionieren, auf das Soziale, auf das Kulturelle, auf das auch auf innovative Regime umlegt und sagt, Menschen sind auch so. Da sind wir ja heute, weil es gibt ja unzählige Leute, die glauben, dass es sowas wie eine künstliche Intelligenz gibt, was natürlich ein totaler Blödsinn ist. Wie sollte man sozusagen etwas künstlich basteln können, was es auf natürliche Art und Weise von den besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unserer Zeit immer noch nicht erhellt ist, was das genau ist. Es ist also Schwachsinn. Es handelt sich um eine Automatisierungstechnologie. Es ist also auch eine industrielle Technologie. Aber man, das Marketing, das ja im Grunde genommen die Sprache total verhunzt hat mittlerweile und das Denken und das hier allgegenwärtig ist, hat sich halt überlegt, wenn wir schon so viele dumme Leute haben, dann erzähl mir einer die Geschichte, dass jetzt das Ding auch denkt für sie. Und das ist extrem praktisch in einer Welt, in der die schwere Arbeit ja immer seltener geworden ist, weil Maschinen da sind. Jetzt sind wir in einer, in der sogenannten, also technisch betrachtet, wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft. Und diese Gesellschaft ist schon eine Wissensökonomie eigentlich. Aber die Leute machen immer nur lieber Routinearbeit, weil das leichter ist. Also wenn du dir jeden Tag überlegen musst, wie es dein Problem löst, ist das anstrengender, als jeden Tag den gleichen Stiefel zu machen. Das heißt, der Großteil der Leute ist sehr, sehr zufrieden mit dem Hamsterrad und hat überhaupt nicht vor, es zu ändern. Und dann kommt nur jemand und sagt, Kinder, jetzt wird's überhaupt total klasse, du brauchst dich nicht mehr anstrengen, dass du gut schreibst, gut zeichnest, gut fotografierst, gute Filme machst, was Gescheites dir einfallen lässt oder was du sagst. Es gibt jemanden, der für dich denkt. Und dann gibt die ganz Dummen. Das sind die, die dann sagen, das ist jetzt endlich die echte Emanzipation, weil die Leute, die nicht kreativ sind, haben jetzt die Möglichkeit, an Kreativität teilzuhaben. Und damit bist du sozusagen in einer fast schon am Höhepunkt der Weltgeschichte der Dummheit angelangt, weil ja nichts davon entsteht. Das ist eine Teilhabegesellschaft, die überhaupt nicht mehr teilnimmt. Die denkt nicht mehr, die arbeitet nicht mehr, die konsumiert nur mehr. Und dann sind wir eigentlich schon am Punkt, um den es heute geht, ganz wesentlich. Es ist eine infantile Gesellschaft, die glaubt, Wohlstand kommt sozusagen durch reines Erklären des Rechts darauf. Und Innovation brauchen wir eigentlich nicht, weil das macht irgendjemand anderer für uns. Und dann wundert man sich eigentlich nicht mehr, dass die Leute im Internet alles anklicken und alles anhackeln und alles glauben, was man ihnen erzählt. Es gibt einen tollen amerikanischen Film, der mir wahnsinnig gut gefällt, auch schon 20 Jahre alt, und der heißt Idiocracy, Idiokratie. Und der spürt sozusagen 200 Jahre nach unserer Zeit. Mhm. Ich glaube, das ist eine so optimistische Variante. Man hat den 2005 gedreht, das muss man also Gerechtigkeit halber sagen. Würden die das heute machen, würden die wahrscheinlich nicht mehr von 2250 reden, wo das eingetreten ist, sondern ich würde schätzen von 2028. Muss man einfach so sagen. Also wenn man den ganzen Tag sozusagen beobachtet, wie man mit der einzigen Ressource, die wir haben, nämlich Wissen, umgeht, sie kopiert, sie stiehlt, überhaupt kein Unrechtsgefühl mehr dabei hat, wenn man sich fremdes Eigentum aneignet, wie man jeden Marketing-Schmoren auf den Leim geht, weil man alles glaubt, weil man alles glauben will, wie man sich überhaupt nicht mehr bemüht, etwas Eigenständiges und Originelles zu tun, weil man glaubt, der Abzug genügt auch, dann sind wir in einer real existierenden Idiokratie. Und dann gibt's auch keine Antwort mehr auf die Systemfragen global. Und alle, die uns herausfordern, haben recht. Das ist eine bittere Wahrheit, weil egal, was man sozusagen dann gegen so ein System vorbringt, es hat keine bessere Antwort mehr darauf. Und die müssen wir aber dringend finden. Weil wir werden diesem Wettbewerb nicht entgehen. Und wenn wir ihn nicht annehmen und wenn wir nicht gescheiter sind als die anderen, verlieren wir alles. Und das ist offensichtlich immer den Leuten noch nicht klar.
Aber was ja wirklich interessant ist, es geht jetzt zwar ein bisschen in Richtung Politik, ja. Meine Beobachtung ist, wenn Unternehmen keine Vision haben oder wenn ein Staat keine Vision hat oder wenn ein Kontinent, Europa keine Vision hat, wo man tatsächlich hin will, dann hängt man ja in der Realität fest. Und dann ist man mit Daily Business und mit täglichen Problemen beschäftigt. Und dann kommt ja auch keine Aufbruchsstimmung zusammen. Oder wir brauchen ja irgendwie mehr Lust an der Zukunft, an der Innovation, an diesem anstrengenden Denken. Wie stehst du zu dem Thema Vision an in Unternehmungen, beziehungsweise lass uns Europa oder Deutschland oder Österreich nehmen?
Ich stehe dazu äußerst zurückhaltend, nämlich zum Begriff, um ganz ehrlich zu sein, weil ich höre ständig von Visionen. Und mein Gefühl ist, das ist unglaublich tolle Ausrede, dass man etwas heute nicht tun muss, was man längst tun könnte, sondern morgen macht. Das ist sozusagen die kleine Schwester der Utopie. Und man sagt, es ist ganz super, wir werden in, weiß nicht, 30 Jahren, werden wir alle ganz riesig gescheit sein und reich und schön und unsterblich. Aber es ist ein Blödsinn, weil ich muss heute nichts dafür tun. Es gibt sozusagen eine Geschichte der Untätigkeit und ich bin immer, schon seit Jahren kritisiere ich diese ganzen Zukunftsvisionierereien, weil sie im Grunde genommen immer davon ablenken, was längst zu tun ist. Ich habe dir vorher gesagt, wenn man 2007 eine Geschichte schreibt, die damals schon gut abgelegen war vom Inhalt her, nämlich dass Wissensökonomie nicht verstanden wird in der Industriegesellschaft, und dann kann man fast zwei Jahrzehnte später ein Buch schreiben und du kannst die Geschichte in dem Buch vorne reintun und keiner merkt, dass die schon so alt ist, ja, und du das ja noch nicht dazu sagst, dann sagt das ja etwas über unseren Zustand. So viel zum Thema Visionen. Wir kommen mit der Gegenwart nicht klar. Wir kommen mit dem, was uns jetzt herausfordert, nicht klar. Also ich bin sehr interessiert an Gegenwartsfähigkeit und ich sage halt, man muss einfach wie ein guter Kaufmann Inventur machen und mal schauen, was haben wir? Was liegt denn am Problem an? Wie definiert man das? Und in welchen Zusammenhängen steht es mit unseren Problemen und welche Lösungen können wir suchen? Das ist eine Arbeit, die wird ungern gemacht, weil da kannst du nicht die ganze Zeit sagen, Chaka, ich habe die super Idee, wie wir die Welt retten, sondern du musst einfach mit einem Stift nehmen oder einem Block oder von mir aus ein Tablet, ja, ich liebe ja Technik sehr, und musst einfach sagen, was ist eigentlich hier zu tun, was ist ihm hier zu hier und jetzt zu machen und nicht zu erörtern, ja, dann bin ich dabei. Aber das sind keine Visionen, das ist einfach die Arbeit machen. Es geht eigentlich um schlichtes Arbeit.
Also um anpacken und nicht irgendwelche Handlanger der Vergangenheit zu sein quasi, oder?
Ja, und von der Vergangenheit kannst du ja auch was lernen.
Na, absolut.
Ich glaube ja, dass einer unserer Probleme heute auch nicht der Visionsmangel ist, sondern die nicht lernen aus der Vergangenheit. Das merkt man ja ganz deutlich sozusagen im Umgang mit dem Antisemitismus heute, der wieder massiv zurückgenommen hat, der ganz selbstverständlich rausgeblasen wird, als ob er das Normalste auf der Welt wäre. Den Umgang mit radikalen Parteien, den Rechten wie den Linken, also man hat aus dem 20. Jahrhundert offensichtlich nichts gelernt. Auch der Frage, wo haben wir, und jetzt wird es ein bisschen profaner, aber trotzdem sehr wichtig, weil das eine hängt mit dem anderen zusammen, warum haben wir in Europa keine vitale Digitalindustrie? Wo ist das eigentlich alles? Und obwohl wir so gute Leute hatten immer, ja. Also wenn man sich die mit der Geschichte, ich schreibe gerade ein Buch zum Thema Digitalisierung, digital erwachsen wird das heißen, und zielt auf die Gegenwartsfähigkeit ab in dieser Digitalisierung. Wenn man sich das anschaut, wie viele Europäer sozusagen an der Geschichte des, und der Entwicklung, der Grundentwicklung des Computers auch in jüngster Zeit tätig waren und da nichts gerissen haben, während wir riesige staatliche Förderungsprogramme bis tief in die 80er Jahre hineingefahren sind, die alle nichts gebraucht haben, dann fragt man sich natürlich, woran die Dinge bei uns scheitern. Und die Antwort ist relativ einfach. Wir unterschätzen alles, was neu ist. Europa hat ein Problem, ein Risikoproblem offensichtlich, wo alles, was also ein bisschen abweicht von dem, was man schon kennt, nicht gemacht wird. Also man tut es dann so pro forma, jetzt fangen die Verbände an zu reden, sagt man kann sich der KI nicht entziehen, was immer der Blödsinn bedeuten soll. Jeder kann sich der KI entziehen. Das sagen dann Leute, die noch nicht einmal wissen, wovon sie reden. Das finde ich ja dann immer so am erstaunlichsten. Und wenn du die dann also ansprichst und fragst, was meinen sie denn damit, dann sagst du nochmal, man kann sich der KI nicht entziehen. Die kennen es schon seit vielen Jahren. Ich war in der sogenannten PC-Revolution dabei, war bei der Internet-Revolution dabei, wie man so schön sagt. Und ich habe gelernt, wie die einen am Anfang immer sagen, das ist alles ein Blödsinn, so haben sie mit uns geredet und in den 80er Jahren schon unsere Fidonet-Gruppen gehabt und damit gebastelt, haben sie gesagt, das ist alles ein Blödsinn. Und 3 Jahre später sagen sie dann, da machen wir viel zu wenig. Es ist immer dasselbe. Das heißt, du hast so Sumper, die im Grunde genommen es nicht schnallen, es auch nicht wissen wollen, aber wenn sie merken, dass was ins Rutschen kommt, dann sind sie dabei. Also selber nicht sehr intelligent, aber Mitläufer. Und Mitläufer, na, reißt man halt nichts. Und ich glaube, das ist ein massives europäisches Problem. Es wird zu wenig gehört auf Leute, die schon wissen, wie es geht. Es wird zu wenig gewagt. Es ist eine Besitzstandswahrergesellschaft und eine Rüberrettergesellschaft in allen großen Nationen. Ich würde Skandinavien ein bisschen ausnehmen. Die dicken schon ein bisschen anders. Und auch die einige Staaten in Osteuropa natürlich, ja, die sind dynamischer.
Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel Litauen, Estland, ja, Lettland, das ist ja ganz offensichtlich. Polen, würde ich auch sagen, also da haben wir ganz andere Affinität zur Technologie, Fortschritt und Offenheit als wir.
Also du meinst die europäischen Oststaaten, nicht die Oststaaten?
Europäischen Oststaaten natürlich, ja. Und natürlich in Asien die bekannten Staaten, die dynamische Entwicklungen haben. Und wenn man sich dann anschaut, die Europäer verhalten sich im Grunde genommen, ohne dass sie so blöd reden, ein bisschen wie der Donald Trump in Wirklichkeit. Das ist ja nichts anderes. Der schützt sozusagen seine nationale Industrie. Der erzählt den Leuten, dass alles so bleibt, wie es ist. Dann ist wieder alles gut, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Und wir haben auch keine Idee. Also es gibt sowas wie die alte Welt, nur die alte Welt ist heute ein bisschen größer und umfasst zumindest die USA und Europa. Und wenn sich dort nichts Grundlegendes ändert, dann haben wir ein Problem. Und die Amerikaner haben immerhin nur den Vorteil, dass sie 50% der Digitalisierungsproduktion in Händen halten. Und das ist natürlich ein Pfand, wo wir kaum mithalten können. Die guten Unternehmen, europäischen Unternehmen, die wirklich eine Rolle spielen in der Weltdigitalisierung und dort unverzichtbar sind, da braucht man dann nicht einmal die Finger an der Hand. Also ist ASML und Zeiss, also fertig. Und dann sind wir schon durch. Und die sind wichtig, die sind gut, aber es hat eigentlich auch niemand auf dem Zettel so richtig. Also es ist ein altes Land und vielleicht servieren wir dann halt einfach Kaffee und Tee draußen für die Gäste aus China und aus anderen Ländern.
Naja, da kann man aber eh nur sagen, gute Nacht Europa, beziehungsweise packen wir uns zusammen, alle, die noch irgendwas erreichen wollen, und dann müssen wir ja weg von da. Das ist wahrscheinlich der erste Tag der bessere.
Ja, und das Interessante ist, wenn man sich dann überlegt, wohin, wird es schwierig. Und das gefällt mir ja dann an diesem Modell, weil diese Ausreden, die man ja lange Zeit hatte, nicht mehr möglich sind. Dass nach Amerika gehen, weiß ich nicht, glaube ich, ist jetzt nicht so eine super Idee. Nach China gehen, auch nicht so eine super Idee. Und dann sind wir bei der nächsten Frage. Verteidigen wir unsere Demokratie und unsere Freiheiten, die wir gerade noch haben? Die wir gerade noch haben, das muss uns bewusst werden. Endlich dadurch, dass wir auch ökonomisch, technologisch innovativ was reißen und uns bemühen, oder lassen wir es? Und das ist eine, und nur so wird sie verteidigt. Also Freiheit wird nicht dadurch verteidigt, dass ihr Petition unterschreibt. Das ist sehr nett, aber Freiheit wird verteidigt durch Machen, durch Handeln und durch Problemlösen.
Ja, aber wenn wir es jetzt die letzten 30 Jahre nicht konnten oder die letzten 40 Jahre nicht konnten, warum soll sie jetzt was ändern? Weil wenn du sagst, okay, wir können das alles nicht und wir belächeln zuerst diese neuen Entwicklungen und dann ein paar Jahre später sagen wir, das ist dann doch wichtig, dann ist ja dann zum dem Zeitpunkt, wo es wir ignorieren, sind wir ja arrogant und ignorant.
Ja, aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Es gibt ja nun Leute, die wollen ja sozusagen für ihre Kinder oder zumindest für sich selber noch was reißen und noch etwas voranbringen. Also die Hoffnung würde ich nicht ganz begraben. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, es gibt diesen alten Witz, wo man sagt, kennen Sie den Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Und der geht so, ein Pessimist sagt, schlimmer kann es nicht werden, der Optimist sagt, doch, das geht. Und wenn Letzteres klar ist, dass es nur viel, viel weiter nach unten gehen kann, dass es viel, viel schwieriger werden kann auf allen, dann funktioniert es. Aber ich fürchte, wir haben natürlich es auch zu tun, wieder deutschsprachiger Raum, konkret Deutschland und Österreich, mit einer wirklich, wirklich weltweit führenden Verdrängungskultur, die nicht zuletzt auch ein Relikt der Nachkriegszeit ist, wo ja alle unschuldig waren und es war ja keiner ein Nazi und es war ja niemand dabei und es hat ja niemand was gewusst. Und in so einer Kultur ist es natürlich relativ leicht, weil das wird ja weitergegeben an die Jungen und an die Enkeln, immer so zu tun, als ob man das alles nichts angeht. Nicht? Man kann immer sagen, wir sind da eh super, aber sonst passiert nichts. Und ich erlebe das zum Beispiel in der Automobilindustrie live seit vielen Jahrzehnten. Ich beobachte das mit großem Interesse. Da wird ja immer nur gesagt, in Deutschland, wir sind eh die Besten. Wir haben eh die besten Autos. Dass das bei einem technologischen Sprung überhaupt keine Rolle spielt, wollten die nicht wissen. Nicht, weil es ihnen niemand gesagt hätte.
Wissen oder wahrhaben?
Wahrhaben. Also das ist der Punkt, ist dieses Realisieren, dieses Verstehen, dieses Annehmen von Wirklichkeit, das, was man früher Realitätssinn genannt hat, das hat sich stark abgeschliffen.
Aber wir sind ja dann eigentlich beim kulturellen Thema. Kann unsere Kultur das überhaupt leisten? Weil das, was ja dann auch dahinter steht, wenn diese Kultur des Denkens, die ist ja mehr oder weniger extrem etabliert, in deinem Buch Die Gestörten, für mich ordne ich ein, das ist diese Diktatur der Gehemmten und der Langsamen. Mhm. Wenn wir da, und dann haben wir diese Welt der Kopien, der Echten, sozusagen in deinem Buch, ja, und alles, was da dahinter eigentlich fällt, ist es ja das politische Personal, was wir haben, im Sinne von, wer hat denn da tatsächlich einmal Charakter, tatsächlich einmal zu sagen, so, Status quo ist, Inventur ist. Und dann sind wir beim Thema wieder, was du in deinem Buch ja wunderbar schreibst, sozusagen der Manager verwaltet und erhält und der Anführer hingegen erneuert, entwickelt hin zu einer Originalität. Und wir haben ja zu wenig Charakter in Wahrheit. Wir trauen uns auch niemand zu sein, vermutlich mal.
Charakter heißt die Eigenart, also dass man jemanden unterscheiden kann als Person.
Wie du schreibst, sozusagen, das ist der Charakter einer Sache wie eines Menschen, ist gleichbleibend mit seiner Unverwechselbarkeit. Der Charakter, das Echte, das Einzigartige gibt Orientierung, erhält Zusammenhänge, setzt Handlungen und Verhalten in einem Kontext zu unserem eigenen Leben. Das Echte ist der Kompass, eine Leitlinie. Mhm. Aber wenn wir nicht wissen, wer wir sind oder uns auch nicht einordnen können, welche Rolle wir haben möchten, gleichzeitig auch, welches Image wir haben. Weil ich weiß nur eins, in meinem Leben gibt es auch mehr Menschen aus anderen Ländern. Oft wird ja über uns in Europa manchmal schon ein bisschen gelacht oder sozusagen geschmunzelt. Wir haben einen Freund aus St. Petersburg, der hat eine digital, bisschen mehr als wie eine Agentur gewesen, die haben Gaming für Walt Disney gemacht und solche Dinge gemacht, deswegen, weil er es verkauft hat. Und der sagt so einmal ganz beiläufig beim Abendessen, sagt er, wenn die in Europa oder in Amerika, wenn sie die Hacker aus Russland immer sozusagen bekämpfen wollen, was die schon wieder alles tun, verstehen das denn nicht, dass das die beste Propaganda für die ganze Welt ist, die beste PR für unsere technologische Affinität?
Es gibt, glaube ich, Bedarf an Leadership in unserer Zeit. Ja, und das ist etwas grundsätzlich anderes als Management. Management ist dazu da, die Dinge richtig zu machen, hat der Warren Bennis gesagt und der Peter Drucker hat das einmal, also zwei große Denker, der neuen Zeiten der Transformation, die leider beide schon tot sind, sage ich immer, nichts Neues unter der Sonne. Also der Manager ist der, der sozusagen das Werk am Laufen hält. Ein Anführer ist jemand, der die richtigen Dinge tut. Das heißt, der darüber nachdenkt, erst besinnt, dann beginnt. Ja, der Manager ist jetzt mit Verlaub, der wird jetzt wieder für beleidigt sein, aber der eigentlich dafür zuständig ist, dass das Hamsterrad weiterrennt. Das muss man auch bei vielen Dingen, das ist auch notwendig. Denn es gibt natürlich eine Routineproduktion, die hat auch ihre Berechtigung, aber das Primat muss immer haben, wie denken wir weiter, was schaffen wir sozusagen an Neuem, an Werthaltigem. Und dann sind wir tatsächlich bei dem, was du gesagt hast, in der Kulturfrage ist eine Einstellungsfrage. Was heißt denn Kultur? Kultur heißt ja in Wirklichkeit nichts anderes als Normalität. Das, von dem wir glauben, dass es so ist und nicht anders und dass es so zu sein hat, wie wir fahren um 9 Uhr, fangen wir zum Arbeiten an oder um 8 Uhr und um 4 Uhr oder um 5 Uhr gehen wir heim und mit 65 gehen wir in Renten, vielleicht ist es einmal 67 und so weiter und so fort. Also all diese Regelwerke, die kaum hinterfragt werden, und da gibt es ja zehntausende Dinge, die völlig blödsinnig sind, die man aber macht, weil das hat man uns so beigebracht und das ist normal und dann nimmt man das Arbeits- oder Betriebskultur und keiner fragt mehr, nicht? Weil es ja nicht gefragt ist, dass man fragt. Und so fängt das Ganze schon mal an. Das heißt, ich brauche Leute, die in der Lage sind, zu verstehen, dass Denken und Mitarbeit nicht eine Frage der Führung allein ist, also der Chefs und der Politik. Und auf das möchte ich eingehen, was du vorher gesagt hast. Ich glaube nicht, ja, wir haben einen Fachkräftemangel in der Politik, aber das ist nicht unser größtes Problem. Vor einigen Tagen, wir sprechen ja jetzt, ich hoffe, ich darf das sagen, Anfang April 2025, hat sich der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, endlich geäußert, was mich sehr gefreut hat, zur Amtsführung und zur Person von Donald Trump. Und er hat etwas sehr, sehr Kluges gesagt, was bei uns auch immer wieder sagen muss, glaube ich, und was unsere Rolle unglaublich genau beschreibt. Er hat gesagt, das wichtigste Amt der Demokratie ist der Bürger. Das wichtigste Amt der Demokratie ist der Bürger. Und der wichtigste Mensch in der Firma ist der Mitarbeitende. Oder Peter Drucker, 40 Jahre vorher, Wissensarbeitende wissen mehr über Arbeit als ihr Chef. Die Realität ist eine immer noch eine andere. Die Realität ist immer noch die, dass man glaubt, die Führungskraft ist der Gescheite, der den Überblick hat über alles. Und die vielen Spezialistinnen und Spezialisten, die heute Arbeit machen, die warten eh nur drauf, dass mir einer sagt, was zu tun haben. Und das dreht sich sehr, 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 sehr langsam. Ja, es gibt viele, die warten drauf, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Die sind träge, weil es bequem ist, dass der Chef entscheidet und das Risiko übernimmt. Aber es gibt immer mehr, die sagen, ich möchte Selbstverantwortung übernehmen, ich möchte selbstbestimmt arbeiten, ich möchte selbstständig arbeiten. So kleine Gefechte, die wir immer merken, weil zum Beispiel die Homeoffice oder ist die Homeoffice-Diskussion, ist die Frage, wo arbeite ich, wie gehaltvoll arbeite ich. Und da wurde ein unglaublicher Propagandafeldzug geführt dagegen die letzten 3 Jahre, wo man wirklich staunt, dass das also im 21. Jahrhundert noch funktionieren kann. Für dieselben Leute, die sonst bei jeder Gelegenheit jede Aufziehmaus digitalisieren wollen, haben sie gezeigt, dass sie die rückständigsten Managementmethoden anwenden dabei. Also nicht glaubwürdig sind, aber das lernt man jetzt bei anderen Dingen auch. Es ist schon zu hinterfragen, wer wir sind und ob wir uns überhaupt entwickelt haben in den letzten 200 Jahren der industriellen Revolution. Ich glaube, ja, das nährt auch meinen Optimismus langfristig. Kurzfristig klinge dann immer wie ein sehr pessimistischer Mensch oder ein kritischer Mensch, weil das tue ich nur, um den Hinweis darauf geben zu dürfen, wie jetzt bei dieser Gelegenheit, dass sich langfristig die Dinge sehr, sehr ändern und dass bereits jetzt so viel am Potenzial da ist, dass die Leute emanzipiert und selbstbestimmt arbeiten und damit bessere Resultate haben als nur vor 50 Jahren. Das ist ein zähes Ringen, aber es ist da. Und brauchen wir gar keine Vision, da brauchen wir nur die Realität.
Was empfiehlst du dann oder was sind deine Ideen oder Herangehensweisen oder Themen, die du einem, sag jetzt mal ganz bewusst, einem Manager empfehlen würdest, wie es in der Zukunft sozusagen, damit die Zukunft sich bewegt und nicht so starr ist?
Wenn ein Manager wirklich Leadership haben will, also Führungskraft sein will, dann muss er sich zunächst einmal mit seiner eigenen Rolle beschäftigen. Er muss wissen, wo das Management herkommt, aus dem militärischen Bereich beispielsweise. Er muss wissen, was seine Aufgabe ist grundsätzlich. Und da muss er differenzieren. Er muss sagen, was brauche ich sozusagen in meiner Funktion, damit die Dinge richtig gemacht werden, also nach Handbuch, nach Lehrbuch, die Routinearbeit so abgewickelt werden kann, wie sie abgewickelt wird. Und wie ermächtige ich, und das ist jetzt der Führungsanspruch sozusagen oder die Führungsrolle, wie ermächtige ich meine gescheiten Leute, mit denen ich arbeite, die mir ja alle ausgesucht habe, bitte auch noch, ja, weil ich gesagt habe, die und der sind ja die Richtigen für die Arbeit. Wie ermächtige ich die, dass sie das, was sie können, wirklich umsetzen können, selbstständig arbeiten, damit ich nicht alles kontrollieren muss, alles anordnen muss. Das sind ja auch Lasten. Also die klugen Führungskräfte, die ich kenne, sind auf eine hochinteressante Art und Weise faul, im Sinne von, die haben keine Lust, alles selber zu machen. Und da geht es nicht nur um das berühmte Mikromanagement, da geht es tatsächlich auch darum, dass die sagen, wenn ich jemandem vertraue in dieser Position, tue ich das vollständig und lasse die arbeiten und ich mache klar, wofür ich zuständig bin. Das fehlt ja in wahnsinnig vielen Unternehmen. Da weißt du nie genau, was die Chefin und der Chef eigentlich alles kann oder glaubt zu können und was sie nicht können, nicht? Und das hat mit Unsicherheit zu tun. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele unsichere Führungskräfte. Das ist mein Resümee nach 40 Jahren. Intensive Auseinandersetzung mit diesen Menschen. Viel mehr, als man glaubt. Und wenn man das weiß, dann wird man vielleicht noch nervöser, was die Weltlage angeht. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein heilsamer Prozess, denn natürlich sind Menschen nicht perfekt. Und vielleicht müssten wir ein wenig von unserem Lack, den wir so sorgsam waren, der unsere Oberfläche so schützt und uns so cool ausschauen lässt und so gescheit und so toll und so dynamisch, ein bisschen abgeben und offener darüber reden, wie die Dinge wirklich sind. Vielleicht auch über unsere Unsicherheiten. Vielleicht ist es so eine, ich sage mal, gesellschaftliche Psychotherapie ein ganz guter Akt, um einmal einzusteigen in die Transformation oder, wie man auch sagt, sich ein bisschen ehrlich machen, bevor man neu aufbricht.
Haben wir Angst vor dem, dass wir uns tatsächlich, und lassen wir es einmal mit dem Bild beschreiben, sich einfach wirklich mal nackt vor den Spiegel zu stellen, so sind wir, so da wir?
Ja, sicher. Die ganze Technikdiskussion zeigt das übrigens ganz deutlich, nicht? Also es geht ja immer nur um die Frage, wie perfekt Technologie ist, weil da kann man alles berechnen. Nur menschliche Entscheidungen, Verstand und Vernunft sind überhaupt nicht berechenbar, überhaupt nicht. Sondern das sind Dinge, die durch Versuch und Irrtum zustande kommen. Das kann ein Algorithmus überhaupt nicht. Und trotzdem verehren wir sozusagen die Routinearbeit. Der Algorithmus ist eine exakt beschriebene Rechenaufgabe. Und das finden wir klasse, weil das ist überschaubar. Und da sind wir auf der sicheren, genau, kontrollierbar auf der sicheren Seite. Da wissen wir genau, da haut es jetzt 200 Stickel runter in der nächsten Stunde. Und wir müssen uns nicht den Kopf darüber zerbrechen, was passiert, wenn Überraschungen auftreten. Aber die Welt ist voller Überraschungen. Ein weites Feld an Überraschungen und Unberechenbarkeiten. Und deshalb ist menschliche Intelligenz immer auch mit diesen Dingen umgegangen. Und eben nicht mit dem Maschinendenken. Und das hat sie in den letzten 250 Jahren offensichtlich festgefressen, dass man alles kalkulieren kann. Und wir lernen jeden Tag, dass wir das nicht kennen. Niemand wusste vor einem Jahr, was passiert. Niemand wusste vor 10 Jahren, in welcher Lage wir 2020 bei Ausbruch der Corona-Pandemie sind. Niemand ahnte auch nur annähernd, wie das Verhältnis der USA und Europa heute ist, vor 5 Jahren oder vor 2 Jahren. Hat keiner gewusst. Hören wir auf, so zu tun, als wüssten wir mehr, als wir wissen. Es genügte schon vollständig, dass wir uns damit abfinden, dass Menschen Fehler machen, dass sie erratisch sind und dass die Vernunft das sehr gut verdaut. Weil es geht nicht darum, dass man keine Fehler macht. Es geht darum, dass man versteht und lernt voneinander, was gerade passiert ist und darüber offen redet. Und das können diese mechanistischen Philosophien alle nicht leisten, weil sie eigentlich Hochstapler-Philosophien sind. Sie tun so, als ob die Führungskraft alles kann, muss immer ganz cool sein. Und darum hast du viele voll lackierte, voll emaillierte Schwätzer sozusagen in vielen Positionen, die keine Probleme lösen können. In der Politik sowieso, die versprechen da alles und kennen nichts. Und ich finde halt Leute irrsinnig toll, die auch mal sagen können, dass bestimmte Lagen schwierig sind. Mich erinnert das an Fred Sinowatz, den wahrscheinlich schon viele nicht mehr kennen, der mal eine grandiose Regierungserklärung in den 80er Jahren gemacht hat, wo er gesagt hat, wir können in einer komplexen Welt nicht allen gerecht werden. Ja, das ist alles sehr komplex, er hat nicht gesagt kompliziert. Das ist eine wahre Geschichte gewesen und das war sehr, sehr ehrlich. Und dafür haben ihn die Leute ausgelacht, weil sie gelernt haben, jeder muss so tun, als ob er eh alles weiß. Und das ist der Fehler. Wir wissen relativ wenig, aber was wir wissen könnten ist, dass wir Probleme lösen können, wenn wir uns zutrauen, dass wir sie anschauen und uns ehrlich machen.
Das beschäftigt mich die letzten paar Minuten schon die ganze Frage, wie und wer wird es lösen? Wenn wir jetzt einmal auf einer Organisationsebene bleiben, in einem Unternehmen bleiben, weil du hast ja gerade gesagt, das Leadership, die Führungs- und die Management-Ebene, Lack, kratzt ab. Dann dahinter ist ja eigentlich gleich einmal ganz lautstark das Marketing hinten nachher. Ja, auch in dieser Facette. Ich habe einmal in einem Interview in einem Magazin einmal gesagt, wir in unserer Branche, in der Agenturbranche, wir haben viel zu schnell den Pinsel in der Hand, wie wir etwas anmalen und kümmern uns viel zu wenig um diese Charaktere, damit wir wissen, was da ist, wer das ist, wie er es macht. Letztendlich, das Wie zeigt ja auch sozusagen, da gibt er den Weg vor, wie wir was lösen müssen, sozusagen in der Art und Weise, dass das zu uns auch passt. Und ich frage mich nur, weil wir jetzt eigentlich mehr Erfolge nicht über irgendwelche Marken- oder Unternehmensidentitäten macht, aber passt ja auch und glaube ich, ist ein ganz wichtiges Führungsthema ist. Die Frage ist ja, wie findet ein Manager oder Eigentümer oder Anführer in einem Unternehmen die richtigen Leute heraus? Wer muss es denn tun?
Ja, tun, und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, tun müssen es die Leute selber. Das sind die,
ja, ich meine damit, es gibt ja Menschen, die haben mit Lösungen entwickeln, mit Kreativität mehr am Hut als wie andere. Ganz simpel formuliert.
Die machen das. Also es geht ja, glaube ich, auch mal klar darum, dass wir aufhören zu tun, als ob alle kreativ und gescheit sind. Es gibt da Leute, die brauchen wir, weil sie von 9 bis 5 irgendwo sitzen und eine Routinearbeit machen. Punkt.
Ganz wichtig.
Brauchen wir immer noch. So. Ja. Brauche keinen kreativen Buchhalter. Brauche ich echt nicht. Aber die können, die muss man lassen. Und da ist es völlig wurscht, ob die jetzt sozusagen auf der Visitenkarte Management stehen haben oder ob sie auf der Visitenkarte Praktikantin stehen haben oder Assistentin stehen haben oder Leiterin der Abteilung so und so stehen haben. Das ist völlig egal. Es geht darum, dass wir nicht ignorieren, dass Leute Ideen haben und was machen wollen.
Also braucht man sowas wie sozusagen so Bock auf Zukunft-Teams, oder was?
Ich weiß nicht, ob man Teams braucht. Man
oder so, Teams haben so, wir es ja nicht lösen. Ja, also man braucht halt ein paar Leute, die da.
Das ist schon wieder dieses Nicht-Glauben an Charakter und Persönlichkeit. Da fängt ja das Elend an. Wir glauben immer, wir brauchen mindestens einen Arbeitskreis und 5 Leute, damit irgendjemand denkt. Das ist leider heute der Fall, weil man das so eingeschränkt hat, dass das nicht mehr funktioniert. Man muss den Leuten auch zuhören, die Widerworte geben, einzeln Widerworte geben, die Kritik üben. Einfaches Prinzip. Herr Toyoda hat das sozusagen zur Meisterschaft entwickelt. Was ist denn Kaizen? Kaizen bedeutet, dass der kleinste Arbeiter dem obersten Ingenieur sagen darf, wenn er am Fließband oder in der Fabrik sieht, dass irgendwo ein Blödsinn gemacht wird. Das ist der Punkt. Und da geht es nicht nur um Verbesserungswesen, einmal im Jahr, wo man einen Contest macht und sagt, jetzt dürft ihr 2 Tage einmal schauen, was alles nicht passt, sondern permanentes Nachdenken darüber. Und das passt ja noch nicht. Weil das stört sozusagen den Ablauf enorm. Umgekehrt ist es offensichtlich für zum Beispiel Toyota ein Erfolgsmuster erster Güte gewesen, weil das kennen andere immer noch nicht, weil sie immer noch sagen, der Ingenieur oder der Manager oder der Chef ist viel gescheiter und unten kann das keiner wissen. Und ich würde auf die Kraft des Einzelnen setzen. Nochmal, Barack Obama, das wichtigste Amt in der Demokratie, und er hat es zu Recht im Plural, nicht im Plural gesagt, sondern im Singular, ist die Bürgerin, ist der Bürger. Es sind nicht alle und es ist das Team, sondern es sind die einzelnen Menschen, die eine Gesellschaft ausmachen. Und solange man das nicht sieht, wird man auch nicht erkennen, dass einzelne Ideen tragen und eben nicht immer dieses Kollektive mitblöken. Das haben wir nämlich geschult drin von A bis Z. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir heute nicht weiterkommen.
Ja, aber das ist ja dann das genau, von dem ich persönlich schon lange überzeugt bin. Du kannst die beste Idee haben in diesem Land und für das Unternehmen. Die Frage ist ja, kapiert es das Management? Wir haben, du hast ja zuerst gesagt, Arroganz und Ignoranz in der technologischen Entwicklung hat Europa immer zuerst ignoriert und hat gesagt, das braucht man. Na? Aber das haben wir ja, da beißt sich ja die Katze in den Schwarf.
Zumindest haben wir es ignoriert seit den 50er Jahren, ja, wo man eigentlich dann nur Wiederaufbau gemacht hat und dann von der Substanz gelebt hat und das Wirtschaftswunder genannt hat. Die innovativen Länder auf der Welt waren ja durchaus Deutschland, Großbritannien, die Werkstatt der Welt in der Industrialisierung mit viel Engineering, sehr, sehr viel Wissensarbeit übrigens. Also Wirtschaftshistoriker wissen das übrigens auch und sagen dann immer auch dazu, Kinder, die Wissensarbeit ist keine Erfindung der Computerzeit, sondern des deutschen Systemanlagenbaus beispielsweise, der draufgekommen ist, dass es viel vernünftiger ist, einzelne Systeme zu entwickeln, statt konfektionierte Fließbänder, also wenn man eine Fabrik baut. Und das war höchst erfolgreich und ist es nach wie vor. Aber man muss wissen, was man weiß. Also man muss sozusagen der eigenen Kultur und den eigenen Doktrinen, dass immer noch die Schwarmintelligenz und ähnlicher Blödsinn was zählen, sondern man muss den Mut haben, den Leuten zuzuhören und auf die Einzelnen und den Einzelnen tatsächlich einzugehen und sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, was ist es denn? Ja, da gibt's genauso das Muster Versuch und Irrtum. Manchmal ist es halt Blödsinn, aber das macht nichts, weil ich sage jetzt mal einmal Blödsinn, einmal was ganz Tolles und das bringt uns voran. Das ist ein Bohren in harten Brettern, das ist so. Und das wollen wir uns, glaube ich, ersparen. Wir wollen nicht immer so eine Einheitslösung haben, die gemütlich ist und in 5 Jahren haben wir dann das und das und dann schaffen wir es nicht. Warum schaffen wir es nicht? Weil sozusagen niemand mehr die Neugier der Einzelnen erweckt und auch niemand mehr Lust hat zu sagen, schau mal genau hin, was du da eigentlich magst, mach dir mal bewusst, was eigentlich da ist. Was wir bei Kindern noch sehen, ist bei Erwachsenen abgeschliffen und das ist eigentlich das Trauerspiel.
Also es liegt am Beginn und es liegt auch an sowas wie Mut.
Mut und guter Wille.
Mut und guter Wille.
Mut, guter Wille und die Aufrichtigkeit, dass man sagt, man kann nicht alles auf einmal schaffen und man muss mit Paradoxien umgehen und genauso wie ich gesagt habe, mit Fehlern umgehen, das ist ja so. Aber halt bitte nicht immer dieses ständige, das haben wir immer schon so gemacht und das hat nicht funktioniert und all diese Ausreden, mit denen man sich eigentlich nur ins Wochenende verabschiedet, ins Geistige, und wo wir wirklich richtig gut waren, sind drin, das führt natürlich zu nichts. Und man müsste, glaube ich auch, und das ist ein, wird ja behauptet, die Politik zumindest immer, sie tut es aber nicht, man müsste Leistung wieder schätzen, und zwar nicht Fleiß, sondern Leistung im Sinne von mutiges sich anstrengen, gegen den Strom zu schwimmen beim Denken und Kritikfähigkeit vorzubringen. Faule Leute sind ja nicht kritikunfähig und beratungsresistent. Das ist ja immer das Gleiche. Wenn ich also eine Führungskraft von mir habe, die immer gleich beleidigt ist, weil man ja sagt, sie, das könnten sie mal so und so sehen, dann habe ich es mit einem faulen, einem geistig faulen Menschen zu tun. Weil ein aufgelassener Mensch würde sagen, das überlege ich mir, der kann mir dann auch sagen, passt bei mir jetzt wirklich nicht, aber ich kann Ihnen erklären, warum es nicht passt. Aber es gibt natürlich diese, sage ich mal, Sekundenabwinker, die alles, was man also an Vorschlägen einbringt, schon mal als Majestätsbeleidigung ihrer eigenen Ruhe sozusagen und ihrer eigenen Allmacht. Das ist also ein Unfehlbarkeitsanspruch der Gemütlichen, sage ich immer. Und die werden privilegiert. Das sind in dem System immer die, die kriegen die Lohnerhöhungen, das sind die, die Karriere machen. Die werden bei jeder Gehaltsrunde sozusagen berücksichtigt und die anderen nicht, weil die stören. Und deshalb noch einmal, die Gestörten, die Systemstörer sind die, die wir brauchen. Und die, die verhindern, dass diese Systemstörungen stattfinden dürfen, derer müssen wir uns tatsächlich entledigen. Und da bin ich wirklich für eine Form von Frühverrentung, die sehr pauschal greift.
Wunderbar. Ich muss ein bisschen auf die Zeit auch schauen.
Ja,
genau. Ich glaube, das war ein wunderbarer Abschlusssatz, lieber Wolf.
Sehr schön.
Ich danke dir für die Zeit.
Danke gerne
für
Haus.
Das Thema Führung und Leadership und für deine Gedanken. Und ja, liebe Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie die Folge weiter, leiten Sie es an Ihre Führungskräfte, hören Sie sich das selbst an und ich hoffe, es war inspirierend und wie ich immer sage, bleiben Sie neugierig. Herzlichen Dank, lieber Wolf, nochmal. Ciao.
Ich danke herzlich. Danke, auf Wiedersehen. Ciao.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.